Lesung von RBB Kultur. In den Nachrichten heißt es, dass der nächste indisch-pakistanische Krieg jeden Moment ausbrechen kann. Aber in unserem Klassenzimmer tobt er bereits. Es geht darum, wer die Sa-Re-Ga-Ma-Palil-Champs-Meisterschaft gewinnt. Die indische Seite meint, Ankit wäre der beste Sänger im Wettbewerb. Ein Pummelchen, das wegen seiner klebrig-süßen Stimme Jalebi genannt wird. Die pakistanische Seite will, dass Saira gewinnt, ein muslimisches Mädchen mit Hijab. Mindestens einen Kopf kleiner als ich. Morgens geht sie in die Schule und nachmittags singt sie in den Straßen von Mumbai, um ihre Familie zu ernähren. Paris und ich versuchen allen zu erklären, dass Bahadur vermisst wird. 50% unserer Schulkameraden wissen es bereits, weil sie in unserem Bastille wohnen. Aber Bahadur ist ihnen egal. Jedenfalls jetzt, mitten im Krieg.
Sairas Leute töten Kühe. Und sie töten auch Hindus, sagt Godav.
Seine Mutter malt ihm jeden Morgen mit dem Finger eine rote Tilaka auf die Stirn, als würde er in eine Schlacht ziehen. Faiz würde mich niemals töten. Manchmal vergisst er sogar, dass er Muslim ist.
Godav ist ein Esel, flüstere ich Faiz zu.
Außer Faiz gibt es in unserer Klasse 9 oder 10 muslimische Kinder. Sie sitzen ganz still und halten sich die aufgeschlagenen Schulbücher vor die Nase. Faiz und ich nehmen unsere Plätze in der 3. Reihe ein. Paris sitzt neben uns. Sie teilt sich ein Pult mit Tanvi, die einen Rucksack in Form einer Wassermelonscheibe hat, rosa mit schwarzen Kernen. Und wenn Quater Bahadur doch entführt hat? Frage ich Paris. Vielleicht ist das sein neues Geschäftsmodell. Ich meine, Kinder stehlen. Vielleicht versorgt er jetzt Eltern mit falschen Kindern, so wie er uns falsche Eltern vermietet.
Quater weiß nicht mal, wer Bahadur ist. Also warum sollte er? Meint Paris.
Ich habe gesehen, wie Quater sich über Bahadur lustig macht, verkündet Tanvi und streichelt ihren Rucksack, als wäre er eine Katze. Er nennt ihn Bahadur. Kirpal Sir betritt unser Klassenzimmer.
Ruhe! Ruhe! Ruft er.
Geht zur Tafel und klemmt sich ein Stück Kreide zwischen die Finger. Seine Hand zittert, weil sie vor einem Jahr gebrochen war und nicht richtig verheilt ist. Ganz oben auf die Tafel schreibt er Landkarten und darunter Indien. Dann macht er sich daran, eine schnörkelige Landkarte von Indien zu zeichnen.
»Hilfe, Hilfe!« flüstere ich Paris zu. »Ich bin nur ein kleines Stück Kreide und dieser Lehrer drückt mir gerade die Luft ab.«
Alle anderen tuscheln auch miteinander. Aber trotzdem wirft mir Paris einen bösen Blick zu und zischt.
Psst, psst.
Ich krümme die Hand zum Kopf einer Kobra und versenke meine Fangzähne in Paris' linker Schulter.
Sir, Teacher Sir, ruft Paris.
Ich rutsche auf meinem Stuhl runter, bis fast mein ganzer Körper unter dem Pult verschwindet. Jetzt kann mich Kirpal Sir nicht mehr sehen. Im Klassenzimmer ist es wegen dem Smog noch dunkler als sonst. Paris steht mit erhobener Hand auf und ruft nochmal, »Sir!«
»Was ist denn?« fragt er verstimmt.
Vielleicht, weil er Zeichnen nicht ausstehen kann.
»Finden Sie nicht, dass Sie zuerst überprüfen sollten, wer anwesend ist?« fragt Paris.
Einige Schüler kichern. Faiz niest, ohne von dem Schimpfwort aufzusehen, dass er gerade mit seinem Zirkel in unser Pult ritzt.
»Sir«, sagt Paris. Wenn Sie die Liste mit unseren Namen durchgehen, wissen wir, wer da ist und wer nicht.
Ich richte mich wieder auf. Natürlich würde mich Paris nie verpetzen. Kirpal Sir legt die Kreide auf sein Pult und sie rollt auf das Klassenbuch zu, das er nie aufschlägt. Er rümpft die Nase, so wie immer, bevor er sein Holzlineal hervorholt, um es durch die Luft zu dreschen.
Sir, Sie erinnern sich doch sicher an Bahadur. »Er saß dort drüben«, sagt Paris,
dreht sich um und schaut auf einen Platz in der letzten Reihe hinter sich. »Gestern haben wir erfahren, dass er seit 5 Tagen nicht zu Hause war.«
»Und was soll ich daran ändern? Willst du, dass ich auf dem Markt nach ihm suche? Seine Eltern sollen eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgeben.« Wenn sich ein Schüler 2-3 Tage lang nicht blicken lässt, müsste die Schule doch der Familie Bescheid geben, oder?
Paris hat ihre Augen so groß gemacht, wie sie nur kann, und spricht in einer Art Singsang, aber ihre Show lässt Kirpal Sir kalt.
Oh je, murmelt Faiz, während sein Zirkel weiter Furchen gräbt. Jetzt kriegt Paris Ärger, großen Ärger.
Wir wissen, warum Paris Kirpal Sir diese Fragen stellt. Es sollte nicht 5 Tage dauern, bis sie merken, dass jemand fehlt. Aber Kirpal Sirs Anwesenheitscheck kann Bahadur jetzt auch nicht mehr helfen. Dafür ist es zu spät. Ich bin der Einzige, der da was tun kann. Ich kann Bahadur finden, weil ich schon hunderte von Sendungen im Fernsehen gesehen habe und haargenau weiß, wie ein Detektiv wie Byomkesh Bakshi böse Menschen fängt, die Kinder, Gold, Frauen und Diamanten stehlen. Mit gesenktem Kopf umkreist Kirpal Sir sein Lehrerpult, als wäre es ein Tempel und er in stummem Gebet.
»Wenn ich jeden Morgen erst eure Anwesenheit überprüfe, wer soll euch dann unterrichten? Du etwa? Willst du den Unterricht übernehmen?«
Kirpal Sir zielt mit dem Finger auf jeden einzelnen Schüler in der ersten Reihe und reibt sich dann das rechte Handgelenk. Paris hat die Unterlippe vorgeschoben, als würde sie jeden Augenblick losheulen. Faiz steckt seinen Zirkel wieder in das Mäppchen, obwohl er noch nicht damit fertig ist, Ha-Ra-Mi in den Tisch zu ritzen, mit einem Pfeil daneben, der auf den Jungen links von ihm gerichtet ist.
»Wie viele seid ihr? 40? 50?«
fragt Kirpal Sir. »Wisst ihr, wie lange es dauert, wenn ich all eure Namen aufrufe?« Paris setzt sich wieder und stochert mit dem Bleistift in ihre Haarkuppel herum. Einzelne Strähnen lösen sich. Sie versucht, die Tränen zu verbergen. Das hier ist neu für sie. Sie ist nicht wie wir daran gewöhnt, ausgeschimpft zu werden.
»Und ständig holen eure Eltern euch ungefragt aus der Schule, um euch mit in euer Heimatdorf zu nehmen«, fährt Kirpal Sir fort,
obwohl Paris noch nie auch nur einen einzigen Schultag verpasst hat.
»Wenn ich mich an die Regeln der Schulbehörde halten würde, hätte keiner von euch einen Platz hier.«
»Sir, wir würden Ihnen nichts tun, wenn Sie uns als abwesend eintragen«, sage ich. »Wir sind noch klein.«
»Arey, Pagal«, raunt Faiz leise, »weißt du nicht, wann du besser die Klappe hältst?«
Die ganze Klasse verstummt, bis auf das übliche Schniefen und Husten. Ich höre, wie die Lehrer in den Klassenzimmern nebenan ihre Fragen stellen und die Schüler antworten mit schrillen Stimmen im Chor. Kirpal Sirs Brauen verziehen sich zu einem V. Dann nimmt er die bröckelige Kreide und wendet sich der Tafel zu.
»Jeder andere hätte dir eine Tracht Prügel verpasst«, flüstert Faiz.
»Das glaube ich nicht. Ich habe nichts Falsches gesagt.«
»Letztes Jahr hat Quarte den Sir mit einem Zauber belegt und in eine Maus verwandelt. Das war, nachdem Sir die Namen von 3 älteren Schülern aus dem Klassenbuch gestrichen hatte, weil sie monatelang nicht zum Unterricht erschienen waren. Eine Woche später, als Kirpal Sir auf seinem alten Bajaj Chetak nach Hause fuhr, sind ihm Quartas Jungs gefolgt. Und als er an einer roten Ampel hielt, haben sie mit Eisenstangen auf seinen Schädel eingeschlagen. Er trug einen Helm, deshalb glaube ich nicht, dass sie ihn umbringen wollten. Es war eher eine Warnung, wie wenn Ma mich extra lang anstarrt, um zu sehen, ob ich mit dem, was ich gerade mache und was sie zu Weißglut bringt, aufhöre, bevor sie mich anschreien muss. Am Ende haben Quartas Jungs Kirpal Sir die rechte Hand gebrochen. Wir hatten tagelang schulfrei, weil die anderen Lehrer in den Streik getreten sind und von der Regierung Schutz gefordert haben, aber dann sind sie doch in die Schule zurückgekommen und auch wir mussten zurück. Die beiden Jungs, die die Polizei dann wegen dem Überfall verhaftete, waren nicht von unserer Schule. Deshalb bekam Quarter auch keinen Schulverweis. Seitdem führt Kirpal Sir keine Anwesenheitslisten mehr. Aber das Klassenbuch schleppt er unter dem Arm trotzdem überall mit hin. Das ist kein Geheimnis. Selbst der Direktor weiß, dass Sir keinen Schüler mehr von der Schule verweisen wird, weil er nicht zum Unterricht erscheint. Kirpal Sirs Kreide quietscht erneut. Ein paar Jungs in der ersten Reihe verrenken sich den Hals, um mich anzusehen. Ich ziehe die Oberlippe hoch und blecke die Zähne. Sie kichern und wenden sich ab. Paris kritzelt auf die Zeitung, in die ihr Sozialkundelehrbuch eingeschlagen ist. Faiz hat einen Niesanfall. Ich rutsche ein Stück von ihm weg, damit mich seine Rotzgeschosse nicht treffen. Ruhe!
Körper-Sir dreht sich um. Ich glaube, er sagt Ruhe öfter als jedes andere Wort. Wahrscheinlich brüllt er es sogar im Schlaf. Er wirft das Kreidestück in hohem Bogen in meine Richtung. Es verfehlt mich und landet zwischen Paris und meinem Pult.
Aber Sir, sage ich habe doch gar nichts getan.
Er nimmt das Klassenbuch in die linke Hand und blättert mit der schlaffen rechten darin.
Das werden wir noch sehen, sagt er,
sieht mich an und hebt die Augenbrauen. Dann nimmt er den Füller, der in seiner Brusttasche steckt, schreibt etwas auf die Seite, schlägt das Klassenbuch wieder zu und wirft es auf das Pult.
So, das hätten wir. Bist du jetzt zufrieden?
Ich weiß nicht, warum ich zufrieden sein sollte.
Was machst du noch hier? Ruft Kirper, Sir. Na los, Jay, pack deine Sachen. Ich hab dich als abwesend eingetragen. Das wolltest du doch. Mit anderen Worten, du hast heute frei, mein Herr.
Er zeigt mit beiden Händen auf die Tür des Klassenzimmers. Raus mit dir!
Das Angebot würde ich annehmen, Jar, sagt Faiz.
Ich will gar nicht frei haben. Vor allem möchte ich das Mittagessen nicht verpassen. Denn dann muss ich bis zum Abend hungern. Und das sind mehr Stunden, als ich an meinen Fingern abzählen kann.
Raus jetzt, wiederholt Kirper, Sir.
Die ganze Klasse schweigt. Alle sind schockiert, dass Sir seinem Ärger freien Lauf lässt, statt ihn wie üblich runterzuschlucken.
Sir, hier sind noch andere Schüler, die im Gegensatz zu dir was lernen wollen. Sie wollen Ärzte, Ingenieure und so weiter werden. Du aber.
In seinen Mundwinkeln sammeln sich Spuckeblasen.
Bist zum Goon da geboren. Und das lernst du am besten draußen vor dem Schultor.
Die Wut breitet sich von meinem Bauch in Brust, Arme und Beine aus. Ich wünschte, Quarters Jungs hätten Kirpasö umgebracht. Was für ein mieser Lehrer. Ich stopfe meine Sachen in die Schultasche, gehe raus in den Flur und stelle mich auf die Zehenspitzen, um über die Mauer zu spähen. Vielleicht ist Quarter da draußen. Dann frage ich ihn, ob ich Mitglied in seiner Gang werden kann. Plötzlich platzt Kirpasö in den Flur. Sein Gesicht ist von seltsamen Winterschweißflecken bedeckt.
Herrgott, du Nichtsnutz! Habe ich nicht gesagt, dass du verschwinden sollst? Das Mittagessen kannst du für heute vergessen.
Man hat mich schon mal vor die Tür gesetzt, weil ich vergessen hatte, die Hausaufgaben zu machen oder mal in eine Schlägerei verwickelt war. Aber noch nie bin ich ganz aus der Schule rausgeschmissen worden. Ich gehe auf das Schultor zu, bleibe stehen, um dem Pinguin einen Tritt zu verpassen. Und sehe mich kein einziges Mal um. Ich werde die Schule hinschmeißen und eine Verbrecherkarriere einschlagen. So wie Quarter. Dann bin ich der gefürchtetste Don von ganz Indien. Und alle machen sich vor Angst in die Hose. Mein Gesicht erscheint im Fernsehen, aber ich verstecke es hinter einer dunklen Sonnenbrille. Vielleicht sehe ich dann noch ein bisschen so aus wie ich. Aber niemand wird es genau sagen können. Nicht mal Ma, Papa. Oder Runo Didi. Ich schlendere durch den Boot-Bazar und stelle mir mein Leben als Verbrecher vor. Leicht wird es nicht sein. Ich muss größer und kräftiger werden. Nur dann werden mich die Leute ernst nehmen. Im Moment behandeln mich sogar die Ladenbesitzer wie ein Straßenköter. Wenn ich mir die Nase an den Vitrinenplatt drücke, wo ihre Waren ausliegen, Orangereien von Karachi-Halva und halbmondförmige, mit grünem Kardamompulver bestreute Gujias, rücken sie mir mit einem Besen zu Leibe und drohen, mir kaltes Wasser über den Kopf zu kippen. Meine Füße rutschen auf dem löchrigen Pflaster aus.
»Besser du schaust, wo du hintrittst«, sagt ein Chacha.
Sein Gesicht ist genauso zerknittert wie mein Hemd. Er sitzt in einem Teeladen, der bis auf die Straße hinausführt, und nippt an seinem Chai. Im Radio läuft Papas Lieblingslied aus einem Hindu-Streifen. »Diese Reise, so wunderschön«, singt der Held. Die Männer, die auf kniehohen Fässern und umgedrehten Plastikkisten neben dem hilfsbereiten Chacha sitzen, sehen mich nicht. Ihre Augen sind traurig, weil sie heute keinen Job ergattern konnten. Vermutlich haben sie den ganzen Morgen an der Kreuzung in der Nähe der Schnellstraße gestanden, wo Bauunternehmer in Jeeps und Lastern vorbeifahren und Leute suchen,
die Mauern hochziehen und Wände streichen. Doch es gibt zu viele Arbeiter und zu wenige Unternehmer. Deshalb hat nicht jeder Glück. Auch Papa hat früher an dieser Kreuzung gewartet, bis er die gute Stelle in der Purple Line Station und danach die auf der Baustelle bekam. Er hat mir von brutalen Arbeitgebern erzählt, die Arbeiter um ihr Geld betrügen oder sie an halb zerfransten Seilen die Fenster der Hi-Fi-Gebäude putzen lassen. Papa sagt, dass er mir so ein gefährliches Leben ersparen will. Deshalb soll ich fleißig lernen, eine Stelle in einem Büro annehmen und selbst ein Hi-Fi werden. Mir brennen die Augen, wenn ich daran denke, wie sehr er sich schämen würde, wenn aus mir tatsächlich ein Verbrecher wird. Ich werde doch lieber nicht Quarter Nummer 2. Als ich in die Gasse zu unserem Bastille einbiege, huste ich, mit der Hand vor dem Mund. Sollte mich eine Frau aus Mars Bastille-Netzwerk sehen und ihr stecken, dass ich die Schule geschwänzt habe, muss sie auch sagen, dass ich ziemlich krank aussah. Da fällt mir auf, dass mein Husten so laut dröhnt wie ein Flugzeug. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber ich weiß nicht was. Ich bleibe stehen und schaue mich um. Halte den Atem an und horche. Mein Herz schlägt gegen die Rippen. Ich mache den Mund weit auf, atme aus und dann wieder ein. So wie Baba Devanand im Fernsehen. Langsam löst sich der Knoten in meinem Bauch. Dann wird mir klar, was nicht stimmt. Die Gasse ist still und leer. Alle sind weg. Die Zeitung lesen den Großväter, die Rommi- oder Blöff spielenden Arbeitslosen, die Wäsche in alten Farbbottichen anweichenden Mütter und die mit Schlamm verkrusteten Knien rumwatschelnden Kleinkinder. Schmutziges oder nur halbgespültes Geschirr liegt einfach so neben den Wassertonnen, die im Bastille jede Tür bewachen. Hinter dem Smog rumpelt was. Ein Gin vielleicht? Mich überkommt ein mulmiges Gefühl. Ich muss pinkeln. Dann geht links von mir knarzend eine Tür auf. Ich schrecke hoch. Gleich werde ich entführt. Aber es ist bloß eine Frau im Sari. Auf dem Scheitel hat sie eine zinnoberrote Paste aufgetragen. Und auch das Gesicht ist damit beschmiert. »Hast du keinen Funken Verstand im Kopf, Kleiner?« schimpft sie. »Hier wimmelt es nur so von Polizisten. Willst du, dass sie dich erwischen?« Ich schüttle den Kopf, habe aber nicht mehr das Gefühl, pinkeln zu müssen. Polizisten machen einem zwar auch Angst, aber nicht so wie Jins. Am liebsten würde ich die Frau fragen, was sie hier machen, ob sie mit Bulldozern gekommen sind, um uns zu drohen, und ob man nicht anfangen sollte, Geld zu sammeln, um sie auszuzahlen. Stattdessen sage ich, »Sie haben Sindhu auf den Wangen.« »Was wird deine Mutter denken?« fragt die Frau. »Sie arbeitet so hart, dass sie keine Zeit hat, im Tempel zu beten. Und nun sieht dich an. Du schwänzt die Schule und vergnügst dich, ha? Lass das lieber sein, mein Junge. Enttäusche deine Mutter nicht. Geh zurück in die Schule, sonst tut es dir eines Tages noch leid. Verstehst du, was ich meine?« »Verstehe«, sage ich. »Ich glaube nicht, dass Ma und sie befreundet sind.« »Lass dich nicht noch mal von mir erwischen«, sagt sie und schlägt mir die Tür vor der Nase zu. Ich kann nicht glauben, dass Bahadurs Ma die Polizei dazu gekriegt hat, ins Bastille zu kommen. Deshalb verstecken sich alle. Ich sollte das auch tun, aber ich will wissen, was die Polizei so treibt. Sie sollte uns dienen und beschützen, aber die Polizisten im Bootbazar tun immer genau das Gegenteil. Sie belästigen die Ladenbesitzer, schlagen sich mit Gratisessen den Bauch voll und fragen diejenigen, die mit ihren Hafterzahlungen im Verzug sind, was ihnen lieber wäre, Bekanntschaft mit ihren Polizeiknüppeln zu machen oder Besuch von einem Bulldozer zu kriegen. Ausnahmsweise erweist sich der Smog als hilfreich. Er gibt mir gute Deckung. Ich halte mich an den Gassenrändern, dicht bei den Wasserfässern, obwohl der Boden dort glitschig ist, weil überall Wäsche gewaschen wird. Ich gehe an zwei Straßenverkäufern vorbei, die dabei sind, das Obst und Gemüse auf ihrem Schubkarren mit einer Plastikplane abzudecken. Drei Schuster hocken in der Nähe. Die schwarzen Borsten ihrer Schuhbürsten lugen aus Säcken, die sie über den Schultern tragen. Sie stehen sozusagen in den Startlöchern, um beim ersten Anzeichen von Gefahr zu verschwinden. Ich bin nicht so ängstlich wie diese Männer. Anders als Shanti Chachis zweiter Ehemann habe ich Rückgrat. Es heißt,
Er würde alles tun, was Chachi ihm aufträgt. Für sie kochen oder ihre Unterwäsche waschen und sie draußen zum Trocknen aufhängen. Egal, ob die ganze Straße zuguckt. Als Hebamme verdient Chachi auch viel mehr Geld als ihr Mann, obwohl er 2 Jobs hat. Büffelbaba liegt auf seinem üblichen Platz mitten in der Gasse. Und neben ihm steht ein Polizist in einer khakifarbenen Uniform. Den beobachten Fatima Ben, die vielleicht befürchtet, dass er ihrem Büffel was antut, Großväter mit über der Brust verschränkten Armen, Mütter mit Babys auf der Hüfte, Kinder, die nicht zur Schule gehen, damit sie zu Hause Stickereien anfertigen oder Imbisse zubereiten können, und auch Bahadurs Ma und Darulalu, obwohl die beiden gar nicht in dieser Straße wohnen. Ich pirsche mich näher ran, indem ich mich unter schweren Wäscheleinen durchducke. Die Säume der nassen Hemden und Saris streifen mein Haar. Nur 2 Häuser entfernt von dort, wo sie alle versammelt sind, steht ein schwarzes Wasserfass neben einer geschlossenen Tür. Das perfekte Versteck. Ich lege meine Schultasche auf den Boden, kauere mich hinter das Fass und atme so flach, dass mich niemand hört. Dann halte ich mit einem Auge Ausschau. Der Polizist stößt Büffelbaba mit der Schuhspitze an und fragt Darulalu: »Es ist also wahr? Dieses Tier steht nie auf? Wie frisst es denn?« Vielleicht glaubt dieser Polizist, dass Büffelbaba Bahadur unter seinem vollgeschissenen Hintern versteckt. Aus einem anderen Haus tritt jetzt ein 2. Polizist. Er trägt ein Khaki-Hemd mit roten Abzeichen am Arm, die aussehen wie nach unten zeigende Pfeilspitzen. Nur ranghohe Beamte tragen solche Abzeichen. Ich weiß das. Weil ich erst letzten Monat in einer Folge von Life Crime einen Gauner gesehen habe, der die Leute übers Ohr gehauen hat, indem er in der Uniform eines ranghohen Polizisten rumlief. Der falsche Bulle ist sogar in die Polizeistation von Jaipur gegangen, hat Tee mit den echten Polizisten dort getrunken und sich dann mit ihren Brieftaschen verdrückt. »Schließt du gerade Freundschaften mit einem Büffel?« »Sehr schön«, sagt der Vorgesetzte zu seinem Untergebenen. Auf dessen Uniform sind keine Abzeichen. Er ist also nur ein Würstchen. Dann steigt er über Büffelbabas Schwanz und pflanzt sich vor Bahadurs Ma auf. »Dein Junge hat ein Problem, heißt es«, sagt er. »Er ist ein bisschen schwer von KP, was?« »Mein Sohn ist ein guter Schüler«, gibt Bahadurs Ma zurück. Ihre Stimme ist rau vom Weinen und Schreien. Aber ein scharfer, erhitzter Unterton zeugt davon, dass sie vor Wut kocht. »Fragen Sie in der Schule nach.« »Da wird man es Ihnen bestätigen. Er hat ein kleines Problem beim Sprechen, aber die Lehrer meinen, das gibt sich mit der Zeit.« Der Polizist spitzt die Lippen und bläst Bahadurs Ma seinen Atem ins Gesicht. Sie zuckt nicht mal mit der Wimper. »Meiner Meinung nach sollten wir ein paar Tage abwarten«, sagt der andere Polizist. »Ich habe schon viele solche Fälle gehabt. Kinder reißen aus, weil sie frei sein wollen, und dann kommen sie mit fliegenden Fahnen wieder. Wenn ihnen klar wird, dass Freiheit nicht den Magen füllt. Obwohl es den Anschein hat, dass dein Mann, nun, wie soll ich es sagen?« Damit wirft der leitende Beamte einen Blick auf Darulalu, der jetzt den Kopf hängen lässt. »Deinem Sohn Gewalt angetan hat?« Eine unruhige Stille breitet sich in der Gasse aus, unterbrochen vom Gackern der Hennen, die aus ihren schlampig verriegelten Drahtkäfigen ausgebüxt sind, und dem Meckern einer Ziege im Nachbarhaus. Niemand im Bastille möchte, dass Darulalu im Knast landet. Trotzdem sollten wir keine Lügen erzählen, denn der Vorgesetzte scheint nicht auf den Kopf gefallen zu sein. Das erkenne ich daran, dass er einerseits noch so jung ist wie ein College-Student, andererseits aber schon Chef, und dass er dieselben Fragen stellt wie die gute Bullentypen im Fernsehen. Er ist nicht scharf auf unser Geld. Seine einzige Aufgabe ist, Bösewichte hinter Gitter zu bringen. »Aber, Saab, welcher Vater verpasst denn seinen Kindern nicht hin und wieder eine Tracht Prügel?« ergreift ein Mann, der neben Darulalu steht, Partei für ihn. »Deshalb läuft man doch nicht gleich weg. Unsere Kinder sind klüger als wir. Sie wissen, dass wir nur ihr Bestes wollen.« Der Vorgesetzte sieht dem Mann scharf ins Gesicht. Und der lacht nervös und wendet den Blick ab, betrachtet das silberfarbene Innenleben der leeren Namkin-Päckchen am Boden,
und die kleinen Kinder, die versuchen, sich aus dem Griff ihrer Mütter zu winden. Daru Lalu öffnet den Mund. Kein einziges Wort kommt raus. Dann erzittert er, als würde ein Stromschlag aus der Erde an seinen Armen und Beinen hinauffahren. Paris und Faiz werden mir nicht glauben, wenn ich ihnen erzähle, was ich hier sehe. Und das Beste ist, dass mich meine graue Schuluniform im Smog 1A tarnt.
»Du da«,
ruft der Vorgesetzte und zeigt mit dem Finger auf mich.
»Komm mal her!«
Ich stoße mir den Kopf an dem Fass, als ich mich blitzschnell ducke. Aber ich weiß, dass es nicht schnell genug war. Gleich stopft er dir das Maul mit deiner eigenen Scheiße, denke ich. Das habe ich mal meinen muslimfeindlichen Mitschüler Gorav sagen hören, als er beschrieb, was Quater mit jemandem anstellt, der ihm auf die Nerven geht.
»Wo ist er hin? Wo steckt der Junge?«
Ich starre auf die weiße Satellitenschüssel, die am Rand eines Blechdachs auf der gegenüberliegenden Seite der Gasse befestigt und gen Himmel gerichtet ist. Wenn ich sie mit beiden Augen fixiere, wirklich fixiere, werde ich nichts anderes mehr sehen können. Alles wird verschwinden, sogar der Polizist. Der aber steht plötzlich neben mir und trommelt mit den Fingern auf den Deckel des Wasserfasses. Dann nimmt er die Khaki-Mütze ab. Das enge Elastikband hat eine fleckige, rote Spur auf seiner Stirn hinterlassen.
»Mal sehen, ob sie dir besser passt«, sagt er lächelnd
und schwenkt sie vor meiner Nase hin und her. Ich zucke vor der Mütze zurück. Sie stinkt nach Achselschweiß und vielleicht nach Knast.
»Willst du nicht?«, fragt er.
»Nein«, sage ich, und meine Stimme ist so leise, dass nicht mal ich selbst sie noch höre.